Wir hören auf Gottes Wort aus der Offenbarung aus Kapitel 20 und ich lese Ihnen die Verse 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Lebendiger, ewiger Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, kommen wir heute Morgen vor dich, unseren Gott, und danken dir, dass wir in deinem Sohn einen Zugang haben zu dir. Und dass du uns zusammengerufen hast an diesem Morgen, diesem Gottesdienst, um deinem Namen die Ehre zu geben, um dich groß zu machen, um dich zu preisen. Du bist der Allmächtige, du bist der Heilige, du bist der Barmherzige, du bist der geschichtsmächtige und zukunftssetzende Gott. Alles ist in deinen Händen. Wir beten dich an. Anfang und Ende sind durch dich. Alle Zeiten sind in dir. Alle Zukunft ist in dir. Die ganz großen Linien des Universums und dieser Welt und unsere ganz kleine private Geschichte. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass, Herr Jesus Christus, du in der Mitte stehst und dass du das Gericht in dir getragen hast und alle Gerichte zu deinen Zielen bringen wirst. Und so beten wir dich heute Morgen an und geben deinem Namen die Ehre. Jetzt bitten wir dich, dass dein Segen auf diesem Gottesdienst liegt und dass du dein Wort segnest, und dass du Rainer Wörths segnest in der Auslegung. Und denke nicht nur an uns hier in diesem Saal, sondern denke auch an die, die diesen Gottesdienst mitverfolgen und hören werden. Denke an unsere Kinder und Heranwachsenden im Kindergottesdienst. Erbitten deinen Segen für deine Gemeinde in unserem Land und weltweit. Schließen ganz bewusst unser Gebet, dein Volk Israel mit ein und die, die im Bedrängnis sind, und sind über die Maßen froh, dass wir mit unserem kleinen Gottesdienst hier andocken dürfen an den Gottesdienst, der vor dir, vor deinem Thron stattfindet. Lebendiger Gott, Dank sei dir. Dank sei dir. Dank, dass das gilt. Du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden, so dunkel jetzt dein Weg, o Heiliger, ist. Drum hört der Glaub nie auf, zu dir zu flehen. Du tust doch überbitten und verstehen. Amen.
Ich hoffe, mir reicht's. Diesen Satz kann man immer wieder mal in Gemeinden hören. Und irgendwo schwingt da so ein völlig falsches Gnadenverständnis mit. So, ich hoffe, ich habe genug geglaubt, mich bemüht, gekämpft, dass, wenn ich eines Tages vor Gott erscheinen muss, ich irgendwie klarkomme. Ganz anders und viel glaubensgewisser und auch im gewissen Sinn viel biblischer, der Priester Franz Reinitsch. Er hatte ein schweres Schicksal. Er bekannte ganz offen in seinen Predigten, dass die Ideologie der Nazis unvereinbar sei mit dem christlichen Glauben. Er hielt Adolf Hitler für den Antichristen. Und er kam dann natürlich auch ins Visier der Gestapo, der geheimen Staatspolizei. Und er erhielt dann auch am 12.09.1940 Predigt- und Redeverbot. Aber er arbeitete weiter. Und dann haben sie ihn einziehen wollen, an die Front schicken wollen. Eigentlich heißt geistlicher musste er das ja nicht. und er bekommt sozusagen den Stellungsbefehl, der sagt, ich kann unmöglich den Fahneneid leisten auf Adolf Hitler. Ich kann als Christ, da sagt doch dazu, und als Österreicher einem Mann wie Hitler niemals den Eid der Treue leisten. Und so kommt er vor das Reichskriegsgericht und erhält die Todesstrafe und wird im August 1942 auch enthauptet. Und im Juli 1942, also einen Monat vor seiner Hinrichtung, schreibt er in sein Tagebuch in der Haft in Berlin-Tegel: Heiland, es will Abend werden, denn der Tag hat sich geneigt. Mein Lebensgang geht zu Ende. Das Reichskriegsgericht ist nur der Ort, wo ich den strengen Richter erlebe. Das bald darauf folgende Reichsgottesgericht, so hoffe und vertraue ich, lässt mich die unendliche Liebe Gottes erleben. Unerwartet, aber es gilt. Stellungsbefehl für das Christkönigreich. Tag und Nacht im Beisein des guten Hirten, den Kampf zu Ende zu führen, löst nicht nur Sicherheit und Ruhe, sondern Freude und Seligkeit aus. Und nun hören Sie mal auf diesen Satz. Liebe, lass mich bitte, bitte nicht mehr zurückkehren ins Leben. Unendliche Liebe, lass mich dich wieder lieben. Nun, viele Christen haben eine große Unklarheit und Unsicherheit, oder viele nehme ich zurück, ich sage mal, manche Christen haben eine große Unsicherheit und Unklarheit, und wir wollen uns anhand des großen weißen Throns, des Gerichtes, das uns ja gerade in Offenbarung 20 geschildert wird, nicht nur mit diesem Gericht, sondern auch mal so ganz summarisch und relativ schnell mit den anderen großen Gerichten Gottes beschäftigen. Oh, möchte der ein oder andere sagen, so ein Thema am zweiten Advent. Das gibt's doch nicht. Aber ich habe es genau so geplant. Ich weiß ja schon am Jahresanfang, wann ich meine Gottesdienste habe, und ich habe eine Jahresplanung. Und da habe ich mir genau ausgerechnet und genau getaktet, dass ich in die Adventszeit mit dem großen weißen Thron komme. Zum einen, um endlich nach 2 Jahren mal die Offenbarung abzuschließen. Jetzt haben wir aber wirklich genug Offenbarung gehört. Ja? Aber wir haben es bald geschafft. Wir gehen noch ins neue Jerusalem. Das ist ja wunderbar, da gehen Sie gerne mit. Und dann gehen wir auch noch in diese große Schlussbotschaft, und wer es höre, der sage, komm. Und dann sind wir durch. Aber das ist nur der eine Grund. Der andere Grund ist, dass die Offenbarung und die Gerichte Gottes sehr wohl etwas mit dem Advent zu tun haben. Wie das? Wir haben erste Belege für die Adventsliturgie im 4. Jahrhundert. Man nannte die Zeit Tempus ante natale Domini, die Zeit vor der Geburt des Herrn. Die Idee war, dass man in der Adventszeit eine Zeit der Umkehr, eine Zeit der Reinigung, eine Zeit, in der man sich vorbereiten wollte, den Herrn neu zu empfangen. Also dann Weihnachten, das Christfest, das war sozusagen die Erinnerung, Jesus ist gekommen. Das ist ja schon etliche Jahre her, aber die Adventszeit sollte dazu dienen, sozusagen sich neu für den Herrn zu reinigen, neu bereit machen, ihn aufzunehmen. Aber Advent hat einen doppelten Charakter, nicht nur das Erinnern und Vorbereiten, den Herrn neu zu empfangen, in Erinnerung an den Gedächtnistag des ersten Kommens, sondern Advent hatte von Anfang an auch den Charakter, das Warten auf seine Wiederkunft am Ende der Tage. Voilà, viel mehr Französisch kann ich nicht, zum Leidwesen meiner Französischlehrerin, aber das kriege ich hin. Voilà, und da haben wir den Zusammenhang zwischen Advent und Wiederkunft, denn im allgemeinen kirchlichen Sinn, da schrumpft ja, wir haben schon öfters drüber gesprochen, die ganze Endzeitschau, für manchen ganz zu Recht, für mich nicht, zu einem einzigen Punkt zusammen. Da geschieht sozusagen, ich glaube, wir haben vor 14 Tagen auch darüber gesprochen, alles am jüngsten Tag und natürlich auch das sogenannte jüngste Gericht, die Bezeichnung, mit der dieses Gericht am großen weißen Thron eben auch bezeichnet wird. Also Advent und Gerichts- und Vorbereitungs- und Reinigungszeit, das hängt durchaus zusammen. Und wenn wir dann noch denken, dass wir ja, was die 4 Advente betrifft, ein bisschen eine andere Einteilung haben, als es so allgemein kirchlich der Fall ist. Da geht es um den Einzug in Jerusalem des Herrn, die Wiederkunft, um Johannes den Täufer und Maria. Und bei uns in unserem Kreis, ich weiß gar nicht, wer es erfunden hat, die Schweizer waren es jedenfalls nicht, also da haben wir die 4 Kommen. Erstens das Kommen ins Fleisch. Alles klar, Inkarnation, Weihnachten. Zweitens das Kommen zur Gemeinde im Entrückungsgeschehen. Drittens das Kommen in Macht und Herrlichkeit. Und viertens das Kommen zum Weltgericht. Advent passt sehr wohl zum Weltgericht. Oder umgekehrt, das Gericht am großen weißen Thron passt sehr wohl zur der Adventszeit. sind ja letztes Mal mit 7 Meilenstiefeln durchs Millennium marschiert. Wir haben das Gericht am Anfang gesehen, die Gottlosigkeit, wir haben die Rehabilitation der Märtyrer gesehen, wir haben die wunderbaren Verhältnisse betrachtet, dass wir uns darauf freuen können. Denn Paulus sagt ja, ihr sollt euch mit diesen Worten trösten, wenn wir beim Herrn sind, dann werden wir alle Zeit dort sein, wo er ist. Und er ist ja auch gegenwärtig im Millennium, da werden wir auch sein und er wird schön sein. Und jetzt kommen wir sozusagen, also schon eine ferne Zukunft, ans Ende des Millenniums hinüber in den Übergang zu neue Himmel und Erde. Und es ist interessant, wie die Bibel das formuliert. Die Bibel personalisiert ja viele Dinge. Da kann zum Beispiel ein Schiff Angst haben. Oder hier heißt es dann, die alten Himmel und Erde fliehen vor Gottes Angesicht. Als könnten Himmel und Erde nicht vor Gott bestehen, als wären sie Personen. Also im Übergang von alte Himmel und Erde zu neuen Himmel und Erde haben wir dann dieses Gericht am weißen Thron, das jüngste Gericht. Und es gibt wenig biblische Begriffe, die in unserer postchristlich-heidnischen Gesellschaft mit zunehmend antichristlichen Zügen noch allgemein bekannt sind. Das jüngste Gericht gehört irgendwo dazu. Und wird dann meistens sich so vorgestellt, also die einigermaßen gelebt haben, kommen in den Himmel, bemüht haben und so, und die anderen, die kommen in die Hölle. Und es würde mich nicht überraschen, wenn es auch heute Morgen in unserer Mitte gar nicht so wenige gäbe, die denken, sie müssten auch noch vor diesem großen weißen Thron, vor dem Weltenrichter erscheinen. Ich habe vor etlichen Monaten mal ein Schockerlebnis gehabt, wobei Schock zu viel gesagt ist, aber es war eine Versammlung, die jahrzehntelang gut biblisch belehrt und unterrichtet war. Und man gedacht hat, da sitzen solche Dinge jedenfalls beim Gros. Und wir sind über die Frage des Sterbens und wo es dann hinkommt, auch auf die Gerichte Gottes zu sprechen gekommen. Und es war für mich, also wirklich, ich bin richtig erschrocken, als ich merkte, dass diese Christen, dass diese Gemeinde, dass diese Menschen, die so lange so gutes Wort gehört haben, völlig ins Schwimmen gekommen sind, was die Gerichte Gottes und was die Gnade und was ihr Verhältnis zu den Gerichten Gottes betrifft. Und deswegen habe ich mir einfach vorgenommen, mal die 4 wesentlichen Gerichte chronologisch schnell durchzugehen. Das wird echt der Schnelldurchgang werden. Wir müssen einfach mal darüber nachdenken. Oh, ich denke die ganze Woche, jetzt lass mich doch wenigstens Sonntagvormittag in Ruhe. Ich kann es Ihnen nicht ersparen. Ich kann es Ihnen nicht ersparen. Professor Schlatter sagt, das dringende Flehen verschont uns doch mit Denkaufgaben, macht das Evangelium kurz, versteht nicht, was der Glaube uns schenkt. Man hat kein Fundament mehr. Man hat keinen Glaubensinhalt mehr. Es wird oberflächlich. Es fehlt die Tiefe. Es trägt nicht mehr. Und so sieht es dann auch aus, vielerorten. Klar, man kann sich in den letzten Dingen verlieren und hat die ersten nicht verstanden. So sagt es einmal Fritz Binde vor über 100 Jahren. Klar, man kann die Äonenwenden diskutieren und elendiglich als Christ in Ehe, Familie, Beruf und Gemeinde versanken. Das geht. Aber eigentlich gehören die Dinge nach der Schrift ja zusammen. Deshalb, es ist gut, wenn wir auch ein Mindestmaß an Lehre haben, an Verständnis, wie Gott es meint, was Gott will und wie Gott ist. Schauen wir uns mal kurz diese 4 Gerichte an. Ich weiß nicht, welche Sie genannt hätten. Ich habe zum einen das Gericht der Gemeinde oder über die Gemeinde am Richtstuhl Christi, 2. Korinther 5,10. Das Gericht über Israel nach Matthäus 19,28. Schafe und Böcke, vielleicht das bekannteste mit dem Rechts-Links-Schema, Matthäus 25. Und natürlich dann unser Gericht am großen weißen Thron, unser heutiger Text. Fangen wir mit dem Bema Christi. Und da hört man ja gern immer wieder die Bezeichnung, das ist ja Preisgericht. Das entspricht aber nicht den biblischen Tatsachen. Es geht nicht nur um Preise, es geht auch um Tadel. Aber es geht auf keinen Fall um Verdammnis mehr oder Heil. Und das ist ganz wichtig. Wer einmal Ja zu Jesus gesagt hat, wer einmal in die Arme Jesu geflohen ist, wer an mich glaubt, der kommt nicht mehr ins Gericht. Und so ist der Richtstuhl Christi, wenn die Gemeinde entrückt sein wird und vor dem Richter Jesus Christus scheinen muss, keine Sache von Verdammnis oder Heil, sondern es geht darum, was konnte die Gnade in unserem Leben auswirken. Und dann haben wir das Gericht über Israel nach Matthäus 19,28. Ich weiß gar nicht, ob die Stelle so bekannt ist. Ich lese ihn einmal. Jesus sagt, ihr zu seinen Jüngern, den 12, ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und das ist nach allgemeinem Verständnis eher so gemeint, dass sie Israel natürlich lenken, leiten, beherrschen, führen werden. Aber im gewissen Sinn auch ein Gericht über Israel. Und dann kommen schon unsere Schafe und Böcke. Unmittelbar nach der Wiederkunft Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit, da müssen die Lebenden, man werden nicht viele sein, wenn sie mit mir die 2 Jahre durchmarschiert sind, dann haben sie festgestellt, es wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, wenn wir so weit sind, so schwere Gerichte über diese Erde geben, dass nicht viele überleben werden, ausgenommen natürlich die, die der Herr bergen wird und retten wird, wie sein Volk und seine Gemeinde und andere. Aber es wird nicht viele Überlebende geben, die nicht eine Glaubensbeziehung zu Jesus haben. Und die müssen hier vor Jesus erscheinen. Gericht über Schafe und Böcke. Jesus Christus kommt als Weltenrichter. Und interessant ist, dass es hier, wenn Sie diesen Text lesen, und da habe ich schon allerlei Sachen gehört, was da so hineingelegt wird. Aber wenn Sie den Text einfach lesen, dann stellen Sie fest, bei diesem Gericht geht es gar nicht um Glaube oder Unglaube, sondern es heißt immer wieder, das, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan bzw. nicht getan habt, es ist keine Sache von Glauben und Unglauben, sondern es ist eine Sache der Barmherzigkeit, des Herzens. Wohl insbesondere so gemeint, das, was ihr in der schweren letzten Zeit, im engeren Sinn, meinem verfolgten Volk Israel an Guten zukommen lassen, an Becher Wasser, im Gefängnis besucht, dann, wenn alles auf Israel schimpft, dann, wenn alles gegen Israel ist, dann, wenn der Antisemitismus Staatsdoktrin ist, das ist der engere Sinn. Da dürfen die Schafe zur Rechten und die Böcke zur Linken, und dann kommt noch unser großer weißer Thron, und der findet nach meinem Verständnis am Ende des 1000-jährigen Reiches statt. Also ich will es Ihnen noch mal zeigen, wie immer haben wir die Kanzel extra für Sie so aufgebaut. Also die Entrückung ist irgendwo vor dem 1000-jährigen Reich, das sieht man ja, ja, da fängt es an, da hört es auf. Vorher, die Entrückung ist vorher, wie weit vorher, das weiß ich gar nicht, aber sie ist vorher. Dann haben wir die Errettung Israels, das Gericht, dann nach Matthäus 19, 28, dann werden die Lebenden zu Beginn des Millenniums gerichtet, ob sie in dieses Reich gehen dürfen oder ob sie in einen Gerichtsort kommen. Und dann haben wir am Ende beim Übergang zum neuen Himmel, neue Erde, zum neuen Jerusalem, das große Gericht am weißen Thron, das jüngste Gericht, von dem wir jetzt sprechen werden. Und wenn Sie diese 4 Gerichte mal so summarisch auf sich wirken lassen, dann können Sie feststellen, es ist die ganze Menschheit betroffen. Wir haben gesprochen von der Gemeinde, wir haben gesprochen von Israel, wir haben von den Nationen gesprochen, in 2 Gruppen, den Lebenden und den Toten, die dann auferstehen müssen. Und genau so sagt es auch das apostolische Glaubensbekenntnis. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Der Weltenrichter ist Jesus Christus, aber die Gemeinde dürfte nach 1. Korinther 6 zumindest bei den Gerichten 3 und 4 Mitrichterin sein. Jetzt ist etwas ganz wichtig, bevor wir näher auf das Gericht am großen weißen Thron eingehen. Das größte Gericht, das je stattgefunden hat in dieser Welt, ist das Gericht am Sohn Gottes, der sich zur Sünde machen lassen hat am Kreuz auf Golgatha. Das ist das größte Gericht. Und dieses größte aller Gerichte, das die Heilsgrundlage gelegt hat, das die Grundlage gelegt hat für eine neue Welt, ist der Garant dafür, dass alle anderen Gerichte Gottes nie das letzte Wort über einen Menschen sind, sondern maximal das vorletzte. Also ist ganz wichtig, dass wir bei allen Gerichten im Hintergrund auch sehen, dass das Kreuz letztendlich die Schuld und die Erlösungsfrage und die Frage der Berechtigung des Eintrittes in das Reich Gottes für alle gelöst hat, allerdings auch in unterschiedlichen Etappen und Stufen, und dazwischen können durchaus auch schwere Gerichte sein. Also was ist nun biblisch betrachtet genau das jüngste Gericht? Wie geht es aus? Der immer mit seinen Fragen da vorne. Der immer mit seinen Fragen. Man wirft es ja dem Judentum vor, ja? Das Judentum, die rabbinische Theologie hat eine Fragekultur. Es werden ständig Fragen gestellt, wenn es zum Beispiel auch Auseinandersetzungen, theologische Auseinandersetzungen im Judentum gibt. Wenn Sie da schon mal was gelesen haben, das geht oft mit Fragen hin und her. Und Sie haben ja vielleicht alle schon mal diese kleine Anekdote gehört, wie ein Rabbi von einem seiner Schüler gefragt: Rabbi, warum beantwortest du eigentlich jede Frage mit einer Gegenfrage? Worauf der Rabbi sagte, warum nicht? Da gibt einen Kriminalroman, ich habe ihn nicht gelesen, ich kenne nur den Titel, Der Tod stellt keine Fragen. Und ich dachte mir, und das Leben schon, wissen Sie, das Maß des geistlichen Wachseins, das Maß des geistlichen Lebens, das Maß des geistlichen Interesses, das Maß der geistlichen Liebe ist auch, wie viele Fragen Sie haben. Wer nicht mehr fragt, ist lebendig tot. Ist eingeschlafen. Schlaftablette. Fragen, Fragen, Fragen. Und ist gut, wenn wir Fragen haben. Und wir wissen ja, wo wir hin dürfen mit unseren Fragen. Wir haben schon geklärt, dass dieses Gericht nicht bei der Wiederkunft, sondern am Ende des Millenniums stattfinden. Jetzt fehlt noch kurz der biblische Beleg. Das folgt einfach aus dem Kontext. Wir haben ja über die erste Auferstehung gesprochen. Jetzt mal ehrlich, wenn ich Sie gefragt hätte, hey, sag mal, wo kommen 7 Seligpreisungen, 7 Glückseligpreisungen Jesu vor im Neuen Testament? Wir hätten doch alle gesagt, na logisch, in der Bergpredigt. Stimmt's? Aber sie kommen, und da habe ich auch ein paar Mal gesagt, sie kommen eben auch in der Offenbarung vor. Auch in der Offenbarung. Wir haben letztes Mal die 5. betrachtet. Da heißt es, glücklich, glückselig, selig, wie sie es auch immer dieses Makarios übersetzen wollen, ist der und heilig, der teilhaftig ist der ersten Auferstehung. Da haben wir verortet in den Märtyrern der letzten Zeit, die dann ins Reich als Priester und als Mitregenten eingehen dürfen. Nicht Gemeinde, Märtyrer der letzten, der antichristlichen Zeit. Aber dann kommt der Satz, der uns eben hilft für die Einordnung des großen weißen Thrones, 20 Vers 5. Die übrigen der Toten, also die Märtyrer haben ja das Martyrium, den Tod erlitten in der Endzeit, die übrigen aber der Toten, 20 Vers 5, werden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und da haben wir die Kardinalstelle, wo man sagen muss, damit haben wir sehr wohl eine Einteilung im Millennium. Damit haben wir nicht eine allgemeine Totenauferstehung. Damit haben wir auch nicht neue Himmel und neue Erde, denn die Toten sind noch in den Totenreichen, in der großen Masse, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und dann im Übergang zu neue Himmel und neue Erde, ich hatte mir lange überlegt, ob ich jetzt dann im neuen Jahr die Urzeit beginne. Aber ich bin von meiner Frau gesagt worden, mach mal noch was anderes dazwischen. Ja, ich will ja nicht von einem Extrem von der letzten Zeit in die früheste Zeit springen. Aber wenn Sie so in der Urzeit sich beschäftigen, dann ist ja da auch schon mal die Frage, gab es vielleicht früher schon mal Himmel und Erde? Aber einen Fehler dürfen wir nicht machen, egal ob Sie nun 3 oder 2 sehen, dass wir sozusagen sagen, wenn es mehrere Himmel und Erde gibt, dass sozusagen die Vergangenen immer in den Mülleimer gekommen sind. Das macht Gott nicht. Er sagt zwar neu, aber neu im Sinn von transformiert, durch göttliche Kraft verwandelt. Neue Himmel, neue Erde, aus den Trümmern, aus dem, was beim Feuergericht übrig geblieben ist, wird Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen. Und in diesem Übergang haben wir das Gericht am großen weißen Thron. Adolf Pohl sagt, so dient das Vergehen der alten Schöpfung dem Offenbarwerden des Menschen. Und Fritz Grünzweig, der Mensch wird sozusagen zwischen der vergehenden und der kommenden Welt festgehalten. Im Endgericht geht es nur noch um die übrigen der Toten, die nicht würdig waren, an früheren Auferstehungen teilzunehmen. Und da, spätestens da, müssen sie alle vor Gott erscheinen. Kein Mensch kommt um Gott herum. Niemand. Auch heute in diesem Saal nicht. Niemand kommt um diese Frage herum. Da müssen sie erscheinen, die Gottesleugner. Die gesagt haben, man weiß nichts Genaues, die Agnostiker. Da müssen die erscheinen, die sie verbrennen lassen haben, weil es ja keine Auferstehung, kein Gericht gibt. Da müssen die erscheinen, die in ihrem Leben nie vor ein Gericht gestellt wurden. Unverurteilt. Denken Sie an Hitler, denken Sie an Stalin. Vor einem irdischen Richter sind beide nie gestanden, aber dort werden sie vor dem himmlischen Richter stehen. Es ist so schön, wie Johannes das im Geist Gottes formuliert. Ich sah die Großen, die Toten, die Großen und die Kleinen. Nicht, dass das da einen Unterschied macht, dass es sozusagen 2 Abteilungen gibt. Einmal für die Elite und einmal für den Pöbel und das gemeine Volk. Aber Sie müssen sich ja vorstellen, die historischen Empfänger der Offenbarung im 1. Jahrhundert, Anfang des 2. Jahrhunderts, die hatten es ja zu tun mit römischen Senatoren, die hatten es ja zu tun mit mächtigen Menschen, mit dem Kaiser und seinen Helfershelfern. Die wussten, was Willkür ist, die wussten, was Unrechtsregime ist, die wussten, wie es in dieser Welt zugeht. Und jetzt sagt Johannes, Gemach, es kommt der Zeitpunkt. Es kommt der Zeitpunkt, da müssen alle, ob groß oder klein, völlig unterschiedslos vor Gott erscheinen. Und da sind sie alle so klein. Ich sah es. Das Meer, der Tod, Hades gab die Toten heraus, die in ihnen waren. Es gibt verschiedene Totenräume und Meer, Hades und so. Es spricht manches dafür, dass die Totenreiche im Innern der Erde sind. Ist ja interessant. Wir schicken Mars-Sonden auf den Mars, um zu gucken, ob es da Wasser gab, ob man vielleicht eine Kolonie mal gründen kann, ob es da mal Leben gab. Wir können zu den Jupiter-Monden fliegen, also jedenfalls unsere Sonden. Wir haben Menschen auf dem Mond. Die nächsten, die es jetzt probieren wollen, sind die Chinesen. Wir hatten Menschen auf dem Mond, so müssen wir es genau sagen. Aber wir wissen so wenig, was im Innern dieser Erde ist. Wie viel wissen wir von der Tiefsee? Immer wieder tauchen ja irgendwelche Bilder von Viechern aus, die man noch nie gesehen hat. Wie unheimlich die auch aussehen. Hä? Und was ist im Innern der Erde? Alle Totenräume müssen sich entleeren. Alle müssen erscheinen, ob groß oder klein. Sie müssen vor dem Richter stehen. Sie müssen sich rechtfertigen. Da kommt keiner drum herum, außer natürlich die, die zum Glauben gekommen sind. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Und das hat an sich schon etwas, was einmal die Perspektive wieder in die richtige Reihenfolge bringt. Da ist dieser eine lebendige Herr, Schöpfer von Himmel und Erde. Da ist der, der das Sagen hat. Da ist der Richter, sein Sohn, Jesus Christus. Und da sind alle anderen. Das hat schon etwas Demütigendes an sich. Man weiß ja nicht, wie sie über unseren Altbundespräsidenten und das Verfahren, das ihm da jetzt da, ich glaube in München gemacht wird, vor dem Landgericht oder Amtsgericht, keine Ahnung. Aber es ist schon was Spezielles und auch sehr demütigend, finde ich, für diesen Ex-Bundespräsidenten, der den Staat an erster Stelle repräsentiert hat, dass er jetzt sozusagen natürlich als Angeklagter auch vor seinem Richter aufstehen muss. Aber da müssen alle aufstehen. Nun, was sind die Gerichtsmaßstäbe? Gott akkommodiert, das heißt, Gott kommt uns entgegen. Er schildert das so, wie wir das verstehen können. Und dann werden da Bücher aufgetan und so. Ich glaube nicht, dass es wirkliche Bücher sind. Aber es sind so Art Gerichtsakten, die da eingesehen werden. Alles ist aufgeschrieben. So wird es jedenfalls uns vermittelt. Aber es geht nicht nur um den äußeren Ablauf, sondern es geht auch um die Motivation des Inneren des Menschen. Was hat ihn bewegt? Ist interessant. Die Bibel kennt ja ein reines Tatbestandsrecht. Also, was ist das? Ein Strafrecht, das nur feststellt, was jemand getan hat. Wenn das feststeht, gibt es eine feststehende Rechtsfolge. Es wird nicht untersucht, ob der zum Beispiel einen Vater hat, der ihn halb zu Tode geprügelt hat als kleinen Jungen, wie ich es jetzt neulich von jemandem gehört habe, und ihn nach dem Keller eingesperrt hat. So was, das wird nicht untersucht. Nach der Bibel, im Alten Testament, das wird aber alles geschehen dort. Die innersten Dinge, warum ist ein Mensch so, wie er geworden ist, und das wird hier alles offenbar werden. Bücher wurden geöffnet. Hier haben wir wieder diesen Passivum Divinum, es immer vermeidet wieder den Gottesnamen. Gott eröffnet das Gerichtsverfahren, in dem die Bücher geöffnet werden. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Aurelius Augustin sagt, durch eine göttliche Energie und Kraft sieht der Mensch wie in einem Augenblick sein ganzes Leben. Ist ja klar, das wird ja sonst ewig dauern. Ne? Wir haben vor ein paar Milliarden Menschen, und wenn sie für jeden nur einen Tag brauchen, wie lange das allein ginge. Ja? Nein, in einem Augenblick, dann gibt es keine faulen Ausreden mehr. Ich bin als Kind aus der Badewanne gefallen. Oder wir holen erstmal ein psychologisches Gutachten ein. Es ist alles klar, die Dinge liegen klar und offen da. Und dann gibt es da noch ein weiteres Buch, das Buch des Lebens. Gerhard Meyer nennt es das Register der Gerechten. Da finde ich eine wunderbare Bezeichnung. Das Register der Gerechten, da kann man drinstehen und da kann man nicht drinstehen. Er sagt, in ihm sind alle von Gott begnadigten und erlösten Menschen verzeichnet, die Gott aufgrund seines Vorherwissens kennt. Und jetzt die große Frage. Kann es einen Freispruch geben für Menschen, die durch Auferstehung vor diesem großen weißen Thron erscheinen müssen? Kann es einen Freispruch geben? Wird es dort einen Menschen geben, der vor Gott bestehen kann? Ich sehe in manchen Gesichtern eine gewisse Ratlosigkeit. Und ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Wir haben also sozusagen eine Fraktion, entschuldigen Sie, wenn ich Sie mal nehme, ich sage nicht, dass Sie das alles so sehen, aber wir haben sozusagen eine radikale Fraktion, die Rechten sozusagen, die sagen, nein, der Römerbrief sagt ja, da ist kein Gerechter, da ist keiner, der Gutes tue. Wenn Gott einen Menschen anschaut und sein Leben, dann müssen alle verurteilt werden. Da kann keiner bestehen. Und das hat was für sich und Sie sagen dann auch konsequenterweise, alle ausnahmslos, die dort erscheinen müssen, müssen in den Feuersee. Und dann sagen sie, ja nur so als Art Abgleich wird auch noch das Buch des Lebens geöffnet. Es könnte ja einer, man könnte ja einen übersehen haben und dann steht er doch drin, ja? Aber wird keiner drinstehen. Alle müssen ausnahmslos in Feuersee. Dann gibt es die andere Gruppe, jetzt gucke ich mal nach Ihnen, wie Gerhard Mayer, Heinz Schumacher und so, die sagen, doch, es wird welche geben, die in diesem Gericht bestehen können. Sie denken etwa an Menschen, denen das Evangelium nie richtig verkündigt wurde oder an die, den das Evangelium im Totenreich nach der Auferstehung Jesu verkündigt wurde durch den Herrn, diesen 40 Tagen, ehe er gegen den Himmel gefahren ist, die sich bekehrt haben, aber erst jetzt gerettet werden. Also ich sage es nicht einfach, ich will es ein Stück weit offen lassen, mache ich nicht gern, aber ich will es ein Stück weit offen lassen, neige aber zu Ihnen, ja, neige also zu der zweiten Lösung, dass es wirklich auch welche geben wird, die gerettet werden. Wir sahen also und wir sehen also, dass letztlich alle Menschen sich vor Gott verantworten müssen. An Gott kommt keiner vorbei. Es gibt aber gewaltige Unterschiede. Es gibt solche, auch hier im Raum, die das Gericht Gottes schon hinter sich haben. Und es gibt solche, die es noch vor sich haben. Es gibt Glaubende, die sich heute schon Gottes Urteil gestellt haben und erkennen, dass sie vor Gott nicht bestehen können. Sie richten sich gleichsam selbst, indem sie Jesus stellvertretendes Leiden für sich annehmen und so gerettet werden. Ich gehöre auch dazu. Nicht, weil ich besser bin, sondern weil ich weiß, für mich Sünder ist Jesus eingetreten. Und weil ich das Gericht des Gott über das Fleisch und über die Sünde am Kreuz ausgesprochen habe, bejahe. Weil ich sage, und mit mir viele in diesem Raum, das weiß ich, eigentlich gehöre ich ja dort an dieses Kreuz geschlagen. Eigentlich ist es ja mein Platz. Dieses Gericht ist gerecht und gut. Es trifft aber sozusagen den Falschen. Eigentlich müsste ich dorthin. Und da sagt die Bibel ja so wunderbar, wir haben diese Stelle ja schon zitiert, Johannes 5,24. Wer sich so an Gott, wer sich so an Jesus, den Heiland, hängt, wer das Urteil Gottes über sich sozusagen jetzt schon akzeptiert, da ist keiner, der vor Gott bestehen kann. Da ist keiner, der Gutes tue. Auch nicht einer. Da hat das Gericht schon hinter sich, weil er das Gericht über die Sünde und über das Fleisch auf Golgatha akzeptiert. Und die stehen bereits heute im Buch des Lebens. Wissen Sie das, ob Sie da drin stehen? Wissen Sie das? Und es gibt andere, die müssen sich Gott erst noch stellen. Die haben ihr Gericht noch vor sich. Zu welcher Gruppe gehören sie? Zu welcher wollen sie gehören? Und wir lesen das ja immer schon sozusagen aus einem Blickwinkel endzeitlich, die Offenbarung und futuristisch. Aber ein tiefer Sinn, auch warum die Offenbarung niedergeschrieben wurde und auch die anderen Bücher des Neuen Testaments und der ganzen Bibel ist, dass die Menschen, die das lesen, das tun wir ja heute auch, sich diesen Fragen heute stellen, dann ist zu spät sozusagen. Dann ist zu spät, aber heute kann man sich eintragen lassen in dieses wunderbare Buch des Lebens. Das ist ja auch die Botschaft. Es gibt ein Gericht. Man muss für sein Leben Verantwortung übernehmen. Es ist nicht egal, wie man lebt. Es ist nicht egal, wie man sich entscheidet. Aber es gibt einen wunderbaren Jesusweg. Heute schon. Und die Tür ist offen und der Vorhang, so wie wir es auch am Freitagabend gesagt haben, zum Herz Gottes, ist durch den Sohn Gottes weggeschoben. Jesus hat alles für uns getragen. Also das Evangelium und Warnung zugleich, man haut uns gar nicht mehr um. Die einen sind vielleicht noch nicht bewegt genug von ihrer eigenen Schuld, die sind noch gar nicht sozusagen im Zustand, dass sie erkennen, was ihnen eigentlich droht. Da können Sie darum beten, dass Sie von dieser Frage bewegt werden. Denn das ist schreckliche Realität, was da kommt. Und die anderen, die das vielleicht schon viele, viele Jahrzehnte gehört haben und hören, die haut es gar nicht mehr um. Wir sind frei vom Gericht. Um Jesu Willen. Ach, was bin ich froh. Was bin ich so froh, dass das so ist? Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesaja 53,5. Wahrhaft Advent. Wir freuen uns auf den Herrn, der um unsertwillen Mensch wurde, in die Welt gekommen ist. Er trug das Gericht, damit wir nicht mehr das Gericht tragen müssen. Wie froh können wir sein? Vor einiger Zeit habe ich mitbekommen, dass es ein KZ für Austauschjuden gab. Ich wusste das gar nicht. Hat also in Holland ein spezielles KZ eingerichtet für Austauschjuden. Das waren also, Entschuldigung, Nazi-Terminologie, wertvolle Juden als Ware. Das waren Juden mit ausländischen Pässen, das waren Juden, die Beziehungen ins Ausland hatten oder einflussreiche Verwandte oder Bekannte im Ausland. Und die Nazis haben die besser behandelt. Die durften zum Beispiel ihre Kleidung behalten, mussten nicht diese elende KZ-Kleidung da tragen. Die wurden besser versorgt, weil man musste ja die Ware, Entschuldigung, erhalten, ja, und gut pflegen, wenn man dafür einen guten Preis haben will. Irgendwelche Vorteile sich mit den anderen Staaten eintauschen. Das war das Konzentrationslager für Austauschjuden. Aber auch da gab es Schreckliches. Und eins war, dass immer montags um 21 Uhr in den Baracken Listen verlesen wurden, von denen, die doch nach Osten abtransportiert werden. Klammer auf, Auschwitz, Klammer zu. Die wussten zwar nicht genau, was in Auschwitz geschieht, aber sie ahnten, das ist nichts Gutes, denn es kam nie einer zurück. Und können Sie sich vorstellen, wenn wir in dieser Situation, obwohl es ja einigermaßen noch ging in diesem Lager, aber wenn wir in dieser Situation gewesen wären und dann kommt Montag 21 Uhr in unserer Baracke immer näher ran, wie der Stein im Magen immer größer wird, der Kloß im Hals, die Angst nicht nur um sich, sondern um seine Frau und seine Kinder. Und können Sie sich die Erleichterung vorstellen um 21.05 Uhr, wenn man nicht auf der Liste stand? So sehr man die bedauert hat, die gehen müssen. Was wird das für eine Freude und was darf es heute schon für eine Freude sein, dass wir im Buch des Lebens stehen? Und das ist doch die frohe Botschaft, die damit auch verbunden ist. Peter Brunner, der evangelische Theologe, er hat versucht, die ganze Theologie auf einen Bogen Papier zu bringen. Können Sie auch mal probieren, weiß ich, was Sie am zweiten Advent vorhaben, trinken Sie schön Adventskaffee und dann nehmen Sie ein leeres Blatt, aber nur eins bitte, ich komme auf Ihre Schrift an, aber Sie kriegen trotzdem nur eins, und dann versuchen Sie mal auf eine Seite zu Papier zu bringen, was Sie glauben, was unser Glaube ist und was er ausmacht. Peter Brunner sagt, natürlich hat es Luther und auch das apostolische Glaubensbekenntnis, all die haben das wunderbar gemacht, aber er sagt, jede Generation muss sich das neu selbst erarbeiten, dass es zum inneren Besitz wird. Was glaube ich eigentlich? An wen glaube ich eigentlich? Und dieser sehr gebildete Theologe, der übrigens zur bekennenden Kirche auch gehört, auch mal noch im KZ in Dachau war, er sagt so ganz einfach, ich glaube, infolge des Sündenfalls bin ich mit allen Menschen schon mit der Geburt unter der Herrschaft der Sünde, des Todes und des Teufels getreten. Ich habe mich von Gott in Feindschaft abgewandt. Ich kann mit meinen eigenen Kräften seine Gebote nicht erfüllen. In der Verfassung, in der ich geboren bin, bin ich notwendig und dennoch schuldhaft ein Sünder, der unter Gottes Zorn steht, verdammt und tot in Ewigkeit, so formuliert er. Und dann sagt er im Glaubensartikel, später. Ich glaube aber ebenso, dass es eine Rettung aus Verlorenheit, Verdammnis und Tod gibt durch Jesus. Und da legt er dieses Werk dar. Und das ist doch etwas, was uns ganz neu Freude machen darf. Jesus ist gekommen, um Sünder selig zu machen und die eigentlich ins Gericht, in den Tod müssten, zu retten. Sie haben es klar gehört. Spätestens heute haben Sie es gehört. Sie haben die Theorie gehört und Sie haben die Praxis. Sie können zu Jesus kommen. Seine Arme sind offen. Was hindert sie, den Schritt zu tun? Es muss ja nicht so sein, wie es einmal der schwäbische Physiker Albert Einstein scherzhaft zum Ausdruck brachte. Er sagt, Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert und niemand weiß, warum. In diesem Fall haben wir Theorie und Praxis kombiniert. Nichts funktioniert und niemand weiß, warum. Doch Sie wissen es und Sie können es. Sie können es im Namen Jesu. Tun wir es rechtzeitig. Alles andere taugt nicht. Alles andere ist ein Mühen fürs Feuer. Denn Jeremia, aber auch Habakuk sagt es, so mühen sich die Völker für nichts und Völkerschaften fürs Feuer und sie ermüden. Man kann buchstäblich fürs Feuer leben, sowohl als Kind Gottes als auch als Weltmensch. Beim Ersteren verbrennt alles Lebenswerk, er selbst aber bleibt gerettet. Beim Zweiteren muss auch er selbst ins Feuer des Feuersees. Das ist schon eine ernste Frage auch an diesem zweiten Advent, wenn wir uns neu aufmachen, Jesus zu empfangen, vielleicht zum ersten Mal zu empfangen. Was bleibt wirklich von meinem Leben, von meinem Dienst? Die Völker mühen sich fürs Feuer und wir? Wie sieht unser Leben im Lichte Gottes aus? Ich habe es schon dann und wann gesagt, wenn es irgendwelche Fragen persönlicher Wegführung oder auch Lehrfragen zu entscheiden gilt, dann sage ich manchmal so zu meinem Herrn, entscheidend ist ja, was du sagst. Entscheidend ist ja, was du sagst. Und wenn auf der einen Seite viele, viele, viele Menschen, auch gewichtige Menschen, stehen und auf der anderen Seite kein einziger Mensch, aber nur Gott, ist es klar, wer richtig liegt und wer den Weg und das Licht in der richtigen Weise hat. Entscheidend ist, wie es Gott sieht. Thomas von Aquin sagt, wir sollten alles aus dem Blickwinkel Gottes betrachten, auch unser jetziges Leben. Man kann ja an dem Entscheidenden vorbeileben. Man kann das auch, und das ist schon Gnade, in verschiedenen Lebensstufen erkennen. So mancher hat schon gesagt, bei schwerer Krankheit, Herzinfarkt, beruflichem Absturz, finanzieller Katastrophe, mir ist irgendwie klar geworden, ich habe mein ganzes bisherige Leben, meine ganze Kraft und Energie in alles Mögliche gesteckt und habe die wichtigen Dinge vergessen. Und neben dem Glauben werden dann an irgendwie meine Kinder, das marschierte alles so durch, aber ich hatte gar keine Zeit für sie. Meine Ehe, die lief, aber irgendwie und jetzt sind wir fast am Ende und jetzt bin ich schwer krank. Oder ganz am Ende, wenn man nun gar nichts mehr ändern kann. Man hat einmal Napoleons Mutter zu ihrem Sohn gratuliert. Ich weiß nicht, wie die Frau im Glauben stand. Jedenfalls, sie sagte, er hat sein Ende noch nicht gesehen. Noch genauer könnte man sagen, wir wissen noch nicht, wie Gott es genau sieht und beurteilt. Die Völker mühen sich fürs Feuer und wir? Wer arbeitet schon umsonst? Für gar nichts? Ich kann mich noch gut an meine erste Feenarbeit erinnern. 14 Jahre alt, eigentlich hätte ich, glaube ich, noch gar nicht arbeiten dürfen. Da war irgendwo so eine Grenze mit 15 oder so. Aber trotzdem, im örtlichen Bauunternehmen durfte ich mitarbeiten in den Sommerferien mit meinem Freund für 5 Mark die Stunde. Ah, das war schon was. Wir haben immer ausgerechnet, wie viel Geld wir schon haben, was wir damit jetzt machen können. Das hat uns sozusagen auch diesen Tag durchstehen lassen. Ich war ja das Arbeiten gar nicht gewohnt, das körperliche Arbeiten, ja. Und da kann ich mich noch gut erinnern, die Oma, also die Seniorchefin, aber jetzt hat ja längst der Sohn das übernommen, der wurde mir zugeteilt. Ja, die haben gesagt, ach Buben, jetzt müssen wir das machen, Buben, tragt man auch, wie sieht's denn da aus, Buben, jetzt machen wir das und so. Wir waren ihre Buben, ja, die hat uns also den ganzen Tag beschäftigt. Und irgendwann nach 3-4 Tagen, nachdem wir diesen ganzen Bauhof da mühevoll aufräumen müssten, Steine schleppen, Säcke schleppen, Zeug schleppen, da kommt dann der Seniorchef und sagt, ja Mutter, was machst denn du? Da muss alles wieder weg. Da guckt sie uns an und sagt, ja Buben, dann müsst ihr es wieder zurücktragen, ja. Gut, wir haben wenigstens was dafür bekommen, aber irgendwie war es doch frustrierend. Wer will schon umsonst arbeiten? Wer will schon umsonst leben? Völker mühen sich fürs Feuer. Und wir? Wie schön ist, dass es anders sein darf. Dass man eingetragen werden kann ins Buch des Lebens und dass man Jesus in seinem Leben wirken lassen kann. Und dass daraus Frucht jetzt und in Ewigkeit werden kann. Und das wünsche ich Ihnen zu diesem zweiten Advent, dass Sie den Herrn neu so empfangen. Amen. Wir wollen beten und Sie können sich dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir für diese große Gnade, dass du dich aufgemacht hast in diese Welt, weil dir die Welt nicht egal ist. Und dass du immer noch der Kommende bist und der bereit ist, auch in das Leben von Menschen zu kommen, um sie zu reinigen, sie zu heiligen, damit Gemeinschaft und wirklich Leben im Licht werden kann. Und damit Leben wirklich Leben ist und gefüllt ist von dir und von dem, was bleibt und nicht eines Tages alles verbrennen wird und nichts bleibt. Ach, und wir danken dir für dieses wunderbare Buch des Lebens und dass wir wissen dürfen, so viele von uns wissen dürfen, nicht weil wir besser sind, nicht weil wir was geleistet haben, sondern aufgrund deiner Gnade, wir sind dort eingetragen, unsere Namen sind im Himmel geschrieben, wir sind bei dir bekannt. Wir sind dein für Zeit und Ewigkeit. Und wir danken dir auch für die Menschen, die das jetzt hören, die noch keine Gewissheit haben und die vielleicht noch vor dem Todesleben stehen. Ach, Herr Jesus, schenk, dass sie hindurchgehen und dass du sie eintragen kannst in das Buch des Lebens. Und so freuen wir uns, dass wir in diesen Tagen auch besonders an dein Kommen denken dürfen, an dein Heils- und dein Liebeswerk. Und dass dein erstes Kommen nicht dein letztes Kommen war, sondern dass du wiederkommen wirst, um dein Reich aufzurichten und die Welt nach deinem Plan zu vollenden. Und so beten wir ganz bewusst, dass dein Reich komme, so wie du es uns auch gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.